Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Immer am Mittwochmittag sind Sie es eigentlich gewohnt, dass Sie unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher hier Fragen stellen können, seelsorgliche Fragen, aber natürlich vor allem auch theologische Fragen, wenn man so will, Katechismusfragen. Da gibt es in diesen Wochen eine Pause, eine kleine Sommerpause sozusagen, aber natürlich sollen Sie auch darauf nicht verzichten, deswegen heute an dieser Stelle noch einmal wichtige Fragen, die Sie, Pfarrer Richard Kocher, gestellt haben in der Vergangenheit. Der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gespräch.
Ich bin ja jetzt noch nicht so lange Katholik, protestantisch geprägt, ja. Und ich habe so eine Schwierigkeit. Und zwar, ich war im letzten Jahr in der Rue du Bac in Paris, ja. In der Wallfahrtskirche, wo die Frau Labouré auch aufgebahrt ist mit ihrem unverweslichen Leib. Mhm. Da komme ich nicht, ich komme damit nicht klar. Also meine Frage ist, glauben Sie, dass das der reale Leib ist, der nicht verwest?
Ich glaube es.
Sie glauben es.
Und zwar deshalb, ich kann es auch begründen, jetzt nicht bei Katharina Labouré, sondern Bernadette von Lourdes. Ich war im Jahr 81 im Sommer, im August, 4 Wochen lang Pilgerführer. Da habe ich das Theologiestudium mit einem Semester schon hinter mir gehabt und da standen wir auf dieser Esplanade mit einem Schild Pilger für einen Tag und haben die Leute geführt. Und da geht es auch in das Museum hinein und das sind ganz exakt, also wirklich mit notariellen Urkunden, die Ereignisse von damals geschildert, als man das Grab von Bernadette von Lourdes, die war damals Schwester in Nevers, erhoben hat. Bei einer Seligung und Heilsprechung ist es notwendig, dass man den Leichnam exhumiert. Die war patschnass, lag die im Grab drin. Das Brustkreuz war ziemlich korrodiert, das konnte man im Museum sehen, das habe ich den Leuten immer gezeigt. Und dann sind die Berichte der Ärzte, also da waren noch die Bürgermeister, Honoratioren, Notare dabei, und die Bernadette lag wie Dornröschen vollkommen unversehrt in diesem Grab nach was 50, 60 Jahren, da hat man gedacht, ja, vielleicht ist das irgendeine besondere Strahlung oder sonst was. Man hat dann Vergleichsgrabungen durchgeführt, überhaupt nichts. Und dann hat der Arzt angefangen, den Leichnam vorsichtig an der Seite zu öffnen. Man hat Reliquien entnommen und die Leber, und das ist ja das Organ, das am schnellsten zerfällt, war vollkommen intakt. Also nicht nur, die war weich, als ob die erst gestern ins Grab gelegt worden wäre. Mhm. Das sind für mich einfach Zeichen Gottes. Übrigens auch, das ist kein Einzelfall, es gibt auch mehrere. Und das ist eigentlich in der Kirche immer als etwas ganz Besonderes gewertet worden.
Okay.
Bernadette war ein ganz einfaches Mädchen, aber ihre Heiligkeit bestand im Dienen, in der Einfachheit. Sie war auch Krankenschwester, hat unvorstellbar viel auch gelitten und sie war in einem Cachot untergebracht, einem ehemaligen Gefängnis, ein kleiner Raum, da musste sie mit ihren beiden Eltern, mit ihren Eltern und ihren Geschwistern, 4 waren es an der Zahl, hausen und hat von frühester Kindheit an, weil es sehr feucht war, ein Asthma sich eingehandelt. Und die Mutter Gottes hat sie als Ärztin im Leben mit Sie angesprochen. Würden Sie die Freundlichkeit haben, während der nächsten Tage hierher zu kommen? Also das ist doch zutiefst berührend.
Ja.
Also wie da die Armen geehrt werden, das ist sehr berührend.
Ich werde mich davon berühren lassen, wobei Sie auch bei mir so viel Vertrauen genießen, dass ich, wenn der Herr Kocher das glaubt, dann darf ich, ja, so kühn sein, ja, doch, das ist so, da darf ich so kühn sein und wieder alle Prägungen, die ich so mitbringe, dazu stehen, der Herr vielleicht in Laiendeutsch benutzt den Leib, den Unverweslichen, auch jetzt von der Frau Labouré, um Botschaft zu versenden an uns.
Genauso ist das. Genauso ist das ein Zeugnis der Macht Gottes. Oder was glauben Sie, wie es mich fröstelt, als ich vor fast schon 20 Jahren habe ich die Heilige Messe einmal in Ars feiern dürfen. Und hinter mir schläft der Pfarrer von Ars, möchte ich fast sagen, ist auch vollkommen unverwest erhalten, ist direkt hinter mir, man kann das sehen, aufgebahrt kann man gar nichts sagen, er schläft, also so hat er den Eindruck gemacht, habe ich auch gesagt, er schläft. Das sind schon Dinge, wo man dann sagen muss, vom Evangelium her gesehen, Markus 16, der kanonische Markus-Schluss, Zeichen werden jene begleiten, die glauben. Mhm. Und das sind einfach Zeichen, diese Person hat wirklich ganz außerordentlich gelebt und Gott hat ihn dadurch verherrlicht. Es gibt ja andere große Heilige, Therese von Lisieux, die vollkommen verwest sind, bei manchen ist gar nichts mehr übrig geblieben. Aber Gott möchte hier einfach ein Zeichen setzen. Das war eine ganz außerordentliche Persönlichkeit. Wenn Sie in Nevers mal vor diesem Schrein sind, also das werden Sie nie mehr vergessen.
Das macht mich jetzt froh, Herr Kocher.
Schön. Gut.
Danke Ihnen vielmals.
Bitte sehr. Das ist doch schön, wenn man Leute froh machen kann. Aus Halberstadt ist Herr Steinke bei Magdeburg uns zugeschaltet. Freut mich wieder von Ihnen zu hören, Herr Steinke.
Ich grüße Sie, Herr Pfarrer Kocher.
Grüß
Gott. Ich freue mich so, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen mal mein Anliegen zu sagen. Und zwar geht es um die Abendmahlgemeinschaft, wenn ich richtig liege. Kam heute in den Nachrichten von Radio Horeb, dass die ehemalige evangelische Bischöfin davon träumt, dass es bald eine Abendmahlsgemeinschaft gibt. Und meine Frage, die mich seit langer Zeit umtreibt, ist, wie ist das denn eigentlich mit dem Bußsakrament? Und wenn ich Ihre Sendung gerade in dieser Richtung, was Sakramentenlehre angeht und so weiter, da haben Sie ja eine ganz klare Stellung zum Bußsakrament. Und für uns Katholiken ist das ja eigentlich etwas Selbstverständliches. Aber wie geht das dann, wenn es diese Abendmahlsgemeinschaft geben sollte? Wie verhalten sich dann die evangelischen Christen zu diesem Sakrament?
Ja, die Wiedererlangung der Einheit ist eines der wichtigsten Ziele des Zweiten Vatikanums. Unionis Redintegratio heißt dieses Schreiben und so beginnt das auch. Da wurde viel geleistet. Wenn man noch eine Generation zurückblickt oder ein bisschen weiter hinten, dann kann man sehen, was da alles geschehen ist. Das war ja mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander in der damaligen Zeit. Das hat Gott sei Dank aufgehört. Man hat auch entdeckt, dass wir mehr gemeinsam haben, als was uns trennt, vor allem die Taufe. Der schwierigste Stein, der immer noch im Weg ist, ist das Amtsverständnis. Und da sehe ich derzeit, ich bin da wirklich auch jemand, der sich auf dem Laufenden hält, kaum eine Möglichkeit, das einfach zu ignorieren und zu sagen, wir haben jetzt die Einheit, auch wenn wir im Wesentlichen nicht eins sind. Zumal jetzt auch in evangelisch-lutherischer Sicht sich da einige Dinge geändert haben. Man kann jetzt, wenn ich recht informiert bin, auch zum Pastor einfach bestellt werden, ohne Ordination. Also zumindest von einzelnen Landeskirchen habe ich das gehört. Das ist für uns ein absolutes No-Go. Priester wird man nur durch Gebet und Handauflegung des Bischofs. Das ist seit apostolischer Zeit so. Und das bedeutet auch eine Gleichgestaltung mit Christus, Lumen Gentium Kapitel 7, die wesentlich anders ist und den Priester unterscheidet von den anderen Gläubigen. Kraft dieser Priesterweihe trägt er eine Christuspräsenz in sich. Und nur deshalb kann er sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden. Dieses Ich, wenn das der Richard Kocher als Privatperson spricht, wäre eine unvorstellbare Anmaßung. Aber er ist so in der Weihe von Christus ergriffen worden, so im Innersten gebrandmarkt, so sagt man jetzt, also wirklich ein Prägemal hat er bekommen, dass er eine ganz starke Christuspräsenz in sich trägt und dann das Wort sagen kann, ich spreche dich los. Genauso, das ist mein Leib. Das darf er nochmal gar nicht sagen. Es ist ja nicht sein Leib. Doch, wenn er Kraft der Priesterweihe das spricht. Und das ist das entscheidende Hindernis, dass dieses Amtsverständnis, was übrigens in katholischer Sicht nur einem Mann offen steht, das wäre nochmal eine ganz andere Baustelle, so bei den Evangelischen nicht gegeben ist. Glauben Sie mir, ich habe da viel studiert, ich habe die Originalschriften im Doktorandenseminar von Luther gelesen. Ich möchte das Ihnen nicht jetzt erzählen, was er da wird, wie ganz heftig, aggressiv, polemisch, fast schon unter der Gürtellinie er dagegen vorgegangen ist. Mhm. Also das ist irgendwie traurig. Und ich weiß nicht, wie man diesen Stein wegbekommt. Ich kann nur sagen, die spirituelle Ökumene ist das Entscheidende. Beten wir gemeinsam, dass dieser Tag kommt. Aber ich sehe jetzt derzeit keinen Weg. So. Dankeschön. Mehr kann ich nicht dazu sagen, Herr Steinke. Also da bin ich immer wieder erstaunt, wie dann solche Botschaften abgesetzt werden, weil das erweckt ja auch Erwartungen. Und wenn die nicht erfüllt werden kann, dann ist es halt auch ein Problem.
Wissen Sie, das wäre jetzt auch mal eine Anmerkung an Radio Horeb, dass da manche Botschaften unkommentiert gesendet werden, wie zum Beispiel der Fall Pater Kentenich. Was will man damit erreichen?
Herr Steinke, darf ich da gleich intervenieren? Kentenich, ich schätze Kentenich ganz außerordentlich. Ich habe wissenschaftlich über diesen Mann gearbeitet. Der hat eine visionäre Kraft gehabt. Für mich ist er von den Schriften her ein Kirchenvater der Moderne. Und wir haben die Pflicht bei Radio Horeb, das zu bringen, jetzt in den Nachrichten zumindest, was eine seriöse deutsche Tageszeitung auch bringen würde. Also wenn jetzt da dieser Vorwurf im Raum steht, das kennt ihr nicht, sehr despotisch mit den Schwestern umgegangen ist, also zumindest in einem Fall, dass es zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist, und das ist jetzt überall in aller Munde, müssen wir das bringen. Aber wir haben auch zugleich eine Gegendarstellung dann gebracht, und ich habe, weil ich mir gedacht habe, dass das heute auf den Tisch kommt, das Schreiben des Generaloberen Juan Pablo Cotacho hier bei mir liegen. Ja. Und das ist jetzt, und das, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, dass Sie mir das jetzt einräumen, eine Gegendarstellung dazu bringen. Wir weisen den Vorwurf, Josef Kentenich habe sich des sexuellen Missbrauchs an Mitgliedern des Instituts der Schönstädter Marienschwester schuldig gemacht, mit Entschiedenheit zurück. Sein Verhalten anderen Personen, besonders Frauen gegenüber, war immer von ausgesprochener Ehrfurcht und Wertschätzung bestimmt, sowie vom Prinzip körperlicher Unberührtheit, das er auch seine Gemeinschaften einprägte. Pater Kentenich hat dem Visitator und seinen Vorgesetzten auf den Vorwurf des Machtmissbrauchs ausführlich schon zu Lebzeiten geantwortet und sein Denken, seine Prinzipien und sein Verhalten offengelegt. Bevor ein Seligsprechungsverfahren eröffnet wird, das ist ja eröffnet worden beim 1975, muss die Glaubenskongregation jeweils aufgrund der Aktenlage in ihrem Archiv ein sogenanntes Nihil Obstat, eine Unbedenklichkeitserklärung, abgeben. Wenn ein begründeter Verdacht auf moralisches Fehlverhalten des Kandidaten für die Seligsprechung besteht, gibt die Glaubenskongregation niemals grünes Licht für den Beginn eines Verfahrens. Und die haben, das hat der Generalpräses dargelegt, diese ganzen Sachen, die ist also ganz neu, und das haben wir jetzt entdeckt und eine Sensation, das ist alles schon in den Akten damals festgehalten und vorgelegt worden. Also nicht vertuscht, sondern das lag der Glaubenskongregation vor. Offensichtlich hat man es als nicht relevant eingestuft, sonst hätte man das Verfahren nicht eingeleitet. Im Fall des Schönstadtgründers Josef Kentenich wurde das Nihil Obstat erteilt. Dann vielleicht zu dem Herrn Tromp, möchte man fast schon sagen, Nomen est Omen, da wird mit O geschrieben, nicht mit U. Ja. Der Mann muss äußerst repressiven Fragestil angewandt haben, als es damals um die Klärung dieser Dinge ging. Er war bekannt für seine unglaublichen Temperamentsausbrüche, seine Einschüchterungsversuche, der Androhung und Verhängung von kirchlichen Strafen und einem extrem negativen Urteil über den Gründer und der Gemeinschaft. Natürlich die Frage dann, warum man so einen Kerl dann zum Visitator für Schönstadt bestellt, der von vornherein schon weiß, wie das Urteil auszufallen hat. Ich gebe das einfach so weiter, ich werte das nicht, aber das muss auch zur Kenntnis genommen werden. Und so sensationell sind dann offensichtlich diese Enthüllungen nicht, wenn sie Rom schon vorgelegen haben.
Ich danke Ihnen für diese Darstellung.
Aus Oberostendorf ist Herr Reisner uns zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Kocher. Ich habe eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit umtreibt. Es geht um das Vaterunser, und zwar um den Satz, führe uns nicht in Versuchung.
Ja, genau.
Und habe mich da im theologischen Blindflug einmal an den griechischen Originaltext gewagt.
Ja.
Und da ist bei Lukas 11,4 und Matthäus 6,13 jeweils der gleiche Satz. Mhm. Also der ist auch im Deutschen dann ganz eindeutig.
Mhm.
Und das geht mit meinem Verständnis nicht zusammen, also dass Gott jemand in Versuchung führt, weil der Versucher ist ja eigentlich der von der anderen Liga. Und ich habe dann bei Jakobus 1,13 aber den Satz noch gefunden, und Gott selbst versucht niemand.
Das
wie
richtig, ja.
Bringe ich die zwei Widersprüche zusammen?
Zunächst einmal Gratulation, jetzt nicht ironisch oder sarkastisch, es ist wunderbar, dass Sie diese ganzen Stellen bei Lukas, Matthäus und Jakobus herausgearbeitet haben. Ich habe dazu eine Predigt gehalten und habe dazu vor ausführlichst exegetische Literatur, auch die führenden Neutestamentler unserer Zeit berücksichtigt, und die sagen vollkommen unmissverständlich und eindeutig, lass das so, wie der Text ist. Gib uns das Brot, erlass uns die Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine in sich schlüssige Komposition, die auf den Herrn selber zurückgeht und die wir nicht wegnehmen können. Jetzt ist natürlich die Frage nach der Interpretation zu stellen. Genesis 22,1 heißt es, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Das Alte Testament ist auch auf Griechisch überliefert und das nennt man dann die Septuaginta, die Übersetzung der 70. Und im griechischen Text heißt es, nach diesen Ereignissen versuchte Gott Abraham. Also da haben wir eine gewisse Spannung zu Jakobus, das ist richtig. Die werden sie auch nicht so ganz einfach auflösen können. Und der Auslöser für diese Diskussion war der Papst, Papst Franziskus. Der hat nämlich gesagt, genau in ihrem Sinn, Gott ist nicht einer, der jetzt die Menschen in Versuchung hineinstößt, der dann richtig Freude hat, wenn da der Mensch zu Fall kommt und wenn er jetzt den mal so richtig da prüfen kann und mal zu schauen kann, wie standhaft ist der. Und er hat also ein dämonisches Gottesbild zurückgewiesen, das ist richtig, das ist richtig. Aber das auf der ersten Seite der Zeitung haben dann deutsche Exegeten aus ihrer Sicht dargelegt, hier irrt der Papst. Denn es geht nämlich nicht um ein dämonisches Gottesbild, sondern es geht um die Bewährung des Menschen. Und die werden wir haben, solange wir auf dieser Erde unterwegs sind. Bei Simon Petrus, drei biblische Beispiele bringe ich Ihnen jetzt, hat der Herr auch nicht gesagt, Satan verlangt dich, euch zu sieben wie Weizen. Simon Petrus, das habe ich dem Satan jetzt verboten. Er hat es zugelassen. Er hat diese Prüfung zugelassen. Er hat gebetet, dass sein Glaube nicht wankt, aber er hat es zugelassen. Hiob, die Gottessöhne kamen vor Yahweh und der Satan, der wird dem Hiob da mal richtig aufmischen. Also Sie kennen ja diese Hiobs-Nachrichten und Yahweh lässt ihn gewähren. Auch die Prüfung bei Abraham, Bewährung, es gibt so eine Argumentationskette, bewirkt dann Stärkung im Glauben und dass wir letztlich gefestigt werden. Natürlich meint, muss man da genau hinschauen, welches Gottesbild sich dahinter verbirgt. Vom Inhaltlichen ist natürlich gemeint, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet in Gethsemane, sagt ja Christus. Sagt ja auch. Und damit ist gemeint inhaltlich, dass er in der Versuchung nicht unterliegt. Das ist inhaltlich gemeint, aber es ist so missverständlich etwas formuliert und das kann man so herauslesen, wie Sie sagen. Aber vom Gesamt der Bibel sagen die alle Neutestamentler, Finger weg, lass den Satz so, wie er ist.
Ja, also, das hilft mir schon mal ein gutes Stück weiter.
Ja, das war jetzt eine richtige theologische Fachvorlesung für Sie, Herr Reisner.
Das war jetzt kein Problem und das ist für mich auch sehr interessant und ich bin ja seit einiger Zeit jetzt einfach auf auch viel aufgrund Ihrer Anregungen in solche Fragestellungen einfach neigern.
Ja, wunderbar. Das freut mich, wenn Theologie so ankommt bei den Leuten. Also wichtig ist, dass wir kein Dämonen, hat der Papst schon wieder recht, dass wir kein dämonisches Gottesbild haben, dass jetzt der da einfach mal sozusagen schaut, wie hart und wie belastungsfähig ist denn der Stahl, bevor er bricht. Also das ist Gott sicher nicht. Aber wir sind eben nicht im Paradies. Wir sind in einer Schöpfung, die gefallen ist. Wir sind in einer Schöpfung, in der es die Mächte der Finsternis gibt. Und wir müssen uns schlichtweg bewähren. Das ist einfach Faktum. Aus Bad Kissingen ist Frau Straub uns verbunden. Grüß Gott.
Ich grüße Sie. Ich hätte eine Frage. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist?
Ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist wird in der Tradition der Kirche in mehrfacher Hinsicht aufgefächert. Da werden viele Punkte im Einzelnen genannt. Also es sind, glaube ich, 6 oder 7. Aber man kann sie im Wesentlichen auf einen Punkt fokussieren, das sozusagen die Essenz ist. Das ist, wenn man wieder besseres Wissen aufsteht und Dinge behauptet, von denen man weiß, dass sie nicht stimmen. Also nochmals, wenn man wieder besseres Wissen Dinge verficht, wo man weiß, die sind nicht richtig. Das meint also jetzt nicht nur einfach so eine Lüge, sondern ein ganz, ganz bewusstes dafür eintreten, um Menschen in die Irre zu führen. Und wo es nicht um Kleinigkeiten geht. Nehmen wir zum Beispiel die Soldaten, die die Auferstehung des Herrn in der Weise mitbekommen haben, dass sie, ja, wie es auf Bildern dargestellt wird, geradezu zur Seite gesprengt werden, dass das Grab leer ist, der Herr aufersteht. Und wenn sie dann ganz energisch nach außen hin verfechten, obwohl sie wissen, dass anders war. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Und das ist keine Kleinigkeit, da geht es um die Botschaft der Weltgeschichte schlechthin. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel aus der Apostelgeschichte. Der Mann an der schönen Pforte, der gelähmt ist, wird geheilt. Dann sagen die Ältesten, dass ein Wunder geschehen ist, können wir nicht leugnen. Aber trotzdem wollen wir gegen sie vorgehen. Also wenn jemand ein Wunder erlebt hat, was ganz Außerordentliches, das ist nur ein Beispiel, ja, und er tritt dann auf und verficht vehement, obwohl er es weiß, dass es nicht richtig ist, die gegenteilige Meinung. Jesus verwendet auch dieses Wort Sünde gegen den Heiligen Geist. Er hat einen Besessenen befreit und daraufhin sagen sie, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und Jesus sagt, das kann schon logisch nicht funktionieren, denn der Teufel ist nicht mit sich selber im Wettstreit. Und wenn sie das dann behaupten, und da geht es ja um keine Kleinigkeit, wenn der Sohn Gottes diffamiert wird als ein Teufel, das wird er ja, er ist mit Beelzebul im Bund. Wenn man das sagt, der vollbringt seine Wunder mit Teufelskraft und man behauptet das gegen jegliche Vernunft und jegliches bessere Wissen, dann ist das Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da sagt Jesus, diese Sünde wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Danke, Frau Straub. Wir haben eine weitere Hörerin auf Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater als durch mich. Und dann hat die Frau gesagt, das ist von Jesus überheblich, wenn er das sagt. Also, das ist überheblich, wenn Jesus ist doch Gott.
Ja.
Und der kann doch alles sagen und ist nicht überheblich, wenn er das sagt.
Ja, ich meine, da kommt drauf an, wie man Jesus Christus sieht. Und da sind sich jetzt wirklich alle christlichen Konfessionen, so unterschiedlich sie ausgeprägt sein mögen, einig. An der Mittlerschaft Jesu Christi führt nichts vorbei. Also, durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir, so heißt es in der Schlusstoxologie der Heiligen Messe beim Kanon, alle Ehre und Herrlichkeit. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das gilt sogar auch für, aus unserer Sicht und unserem Verständnis, für Menschen, die gar nicht katholisch sind, den anderen Glauben haben, der Naturreligionen. Sie haben die Möglichkeit, sagt das Zweite Vatikanische Konzil zu Recht, dass sie bei Gott sein können und dürfen, aber nur dank der Mittelschaft Jesu Christi. Es gibt keinen Weg an Jesus Christus vorbei. Das ist einfach unser Verständnis der Offenbarung. Ich bin der Weg, das ist ja nicht nur diese Stelle, sondern viele andere. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt der Herr. Und wir sind erlöst durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und deshalb ist immer die Erlösung durch Jesus Christus bewerkstelligt. Und deshalb ist es auch keine Arroganz. Er ist der Sohn Gottes und er sagt das einfach nicht willkürlich, sondern weil er tatsächlich die Menschheit erlöst hat. So einfach ist das. Frau Slatkovic, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage auch nochmal zu den Messen für die Verstorbenen. Also gut, alle gehen irgendwie durch diesen Läuterungsprozess, aber wie lange dauert das? Wie viele Jahre oder wie viele Messen soll man denn für Verstorbene aufopfern oder bestellen?
Wenn ich das wüsste. Ja. Meine Güte, da Gott richtet den Menschen individuell, je nach dem Guten, was er getan hat, und dem Bösen. Und insofern ist das sicher immer ein Unsicherheitsfaktor, wo wir nie genau wissen werden, außer dass jemand hat vielleicht so eine Erscheinung oder innere Eingebung, ob jemand noch der Läuterung bedarf oder nicht. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Mhm. Wenn man jetzt so, es gibt ja etliche Bücher so von armen Seelen und immer wieder also so bestimmte Personen, die auch begnadet sind und mit ihnen umgehen durften. Und da heißt es immer wieder, dass drüben eine ganz andere Zeit ist, ein ganz anderes Zeitverständnis. Mhm. Das können wir natürlich hier nicht nachvollziehen oder auch verstehen. Also dass unsere Tage, Jahre, Wochen, Monate da drüben irgendwie offensichtlich ganz anders sind.
Also wir sollen einfach ja immer wieder Messen bestellen, zum Beispiel für die Eltern oder Schwiegereltern. Immer ja, wenn wir wieder dran denken oder wie auch immer. Oder?
Ich würde es halt so machen, dass ich immer am Jahrtag, am Geburtstag, am Namenstag, am Hochzeitstag, irgendwo an solchen Tagen, am Beerdigungstag oder was auch immer, das mache ich bis heute für meine Eltern. Mhm. Obwohl ich persönlich spüre, dass ja, besonders meine Mutter drüben angekommen ist. Ich spüre das einfach, mhm, aber ich feiere einfach die Heilige Messe für sie. Und dann ist es eben ein Dank für alles, was sie mir im Leben gegeben hat. Und ich bin da nicht kleinlich und ich denke, mhm, mir, der liebe Gott, der wird schon wissen, für was die, weil die Messopferfrüchte sind ja da. Mhm. Und wenn dann jemand schon in der Vollendung ist und es sozusagen nicht mehr braucht, dann wird es Gott halt jemand anderem zuwenden. Also es ist nie umsonst oder verkehrt.
Okay.
Aber wir sind eben in unserer Kenntnis eingeschränkt und wir wissen nicht, ob sie es noch brauchen oder nicht.
Alles klar, vielen Dank.
Bitte sehr. Ja. Alles Gute.
Danke.
Ihnen eine gesegnete Zeit.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb, heute einmal mit einer kleinen Sonderausgabe. Wichtige Fragen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Vergangenheit Pfarrer Richard Kocher gestellt haben. Ab der nächsten Woche ist es dann wieder soweit. Immer am Mittwochmittag, so gegen 12.20 Uhr immer, geht es dann los. Dann schalten wir die Leitungen frei und Sie können hier anrufen. Also wer das noch nicht kennt, aus welchem Grund auch immer, merken Sie sich das vor. Immer ein besonderes Highlight in unserem Programm. Danke Ihnen für heute, für Ihr Dabeisein. Danke vor allem, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende, durch Ihre geistliche und materielle Zuwendung diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb möglich machen, dass wir hier gemeinsam leben mit Gott, unterwegs sein können. Das ist ausschließlich das Werk Ihrer Gebete und Ihrer Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.